Herzlich willkommen zu Fleischer und Glashaus. In der heutigen Folge sprechen wir unter anderem über die Survival Show Seven vs. Wild, in der verschiedene Kandidaten gegeneinander antreten. Gibt noch mehr andere Themen, also bleibt dran und hört's euch an.
Ich schalte den Fernseher an, doch egal welcher Kanal. Alles, was gesendet wird, ist irgendwie banal. Doch bei Google finde ich nichts, was interessiert. Denn jede Info dort hab ich längst recherchiert. Und meine Frau redet über Sorgen und über Ängste. Ist ja okay, doch wann kommt endlich die Pointe? Es muss jetzt endlich was passieren. Wann kann ich endlich wieder relevanten Content konsumieren? Jeden Sonntag erscheint ein Podcast und die Welt ist endlich okay. Dann bei Fleischer und bei Glashaus geht's um wirklich wichtige Themen. Jeden Sonntag erscheint ein Podcast und die Welt.
Boah, es ist geil, wieder meine eigene Stimme auf Kopfhörern zu hören.
Ja.
Mann, habe ich das vermisst über die letzten Wochen.
Ich habe auch meine eigene Stimme vermisst auf den Kopfhörern.
Aber Fleischer und Glashaus ist zurück und zwar mit Karacho.
Mit Folge 100.
Es ist die 100. 3. Folge, das heißt, bald kommt wieder ein großes Jubiläum.
Ja.
Folge 103 wahrscheinlich.
Das wird ein krasse Party.
Oder wir hatten
mehr oder weniger Show.
Wir hatten ja eigentlich angekündigt, dass es jetzt spektakulär anders wird, als es bisher der Fall war. Wird es das? Wir werden es heute herausfinden. Vielleicht auch erst in ein paar Folgen. Aber trotzdem,
vielleicht auch nicht.
Vielleicht auch nie, aber wir liefern euch wie gewohnt geilen Content. Ich glaube, du musst ein bisschen lauter, Digga. Du bist
ja.
Du bist zu leise.
Kannst du mal pegeln, während ich rede? Der erst guter Junge Hype geht los. Der erst guter Junge Hype geht los. Okay.
Yes. Geil, jetzt bist du auf der richtigen Lautstärke.
Danke.
Ja, Mann, 4 Wochen waren wir raus. Euch sind lange Bärte gewachsen. Ihr könnt euch kaum noch erinnern, wer wir sind. Deswegen stellen wir uns einmal kurz vor. Nein, Spaß, brauchen wir nicht mehr groß vorstellen, ne? Die Leute wissen genau. Die haben sich die alten Folgen immer wieder angehört über die letzten Wochen. Die wissen genau, wer wir sind. Es ist ein gewisser Pathos schwebt in der Luft und man weiß gar nicht, mit welchem Thema man jetzt einsteigen soll. Ne? Hast du das gleiche Gefühl?
Wir haben eigentlich vorhin besprochen, welches Thema wir starten. Weißt du nicht mehr, dir dieses mit den
Servierten.
Ich kann es auch, ich fasse es jetzt mal zusammen. Du sagst, wisst ihr, es gibt manche Produkte, wo es einfach eine Art gibt, eine Firma, zum Beispiel Dönerpapier gibt es immer diesen Klassiker oder im griechischen Restaurant diese Servietten, wo so ein griechisches Wörterbuch drauf ist, eine Seite und dann hätte ich gesagt, ja und bei Podcasts gibt es das auch und da gibt es halt nur Fleisch und Glashaus.
Ja, das stimmt, das hatten wir uns überlegt, aber irgendwie war es jetzt organischer, wenn man einfach so mit dem, was einem einfällt, so reingeht, dachte ich. Hätten wir jetzt uns für nächstes Mal aufsparen können, aber du hast es jetzt natürlich schon verschwendet.
Ja.
Ich hätte was Tagesaktuelles. Soll ich mit was Tagesaktuellem mal reingehen?
Gerne.
Und zwar habe ich heute gelesen, dass das Schwarzbuch veröffentlicht wurde vom Bund der Steuerzahler. Der Bund der Steuerzahler ist ein Verein, ein Lobbyverein, der als wirtschaftsliberal eingeschätzt wird, Quelle Tagesschau. Und ich habe jetzt auf GMX aber
Lügenpresse
gelesen.
Ich habe mich radikalisiert in den letzten 4 Wochen, wollte ich nur mal sagen.
Ja, okay. Also Martin ist jetzt ein bisschen auf dem Querdenkerweg unterwegs mittlerweile. Falls ihr euch wundert, nicht wundern, da werden viele Sprüche, viele denkwürdige Sprüche in eine ganz bestimmte Richtung kommen heute.
Ja.
Dieser Lobbyverein Bund der Steuerzahler veröffentlicht also jährlich das Schwarzbuch, welches die größten öffentlichen Steuerverschwendungen zusammenfasst. 100 Steuerverschwendungen sind da erwähnt. Und auf GMX habe ich einen Artikel gefunden, der sich spezifisch auf Hamburg bezieht. Und da wird Hamburg 7-mal gerügt für Steuerverschwendungen. Ich habe mir mal ein paar Sachen rausgesucht und wollte das mit dir mal durchgehen und dann können wir vielleicht gemeinsam einschätzen, ist das wirklich eine Steuerverschwendung oder ist das gut investiertes Geld? Was hätte man da besser oder schlechter machen können?
Ja.
Der erste, also ich habe jetzt 4 von diesen 7 Cases rausgesucht, die ich irgendwie am interessantesten fand. 2 Millionen Euro für neue öffentliche Toiletten in der Mönckebergstraße. 3 Monate waren sie insgesamt in Betrieb. Dann kam es zu einem großen Wasserschaden wegen eines Baufehlers, der auch irgendwie nicht behoben werden konnte bisher. Und nun ist unklar, ob sie je wieder in Betrieb genommen werden.
Ja, also ist die Frage, ob man es jetzt grundsätzlich als Verschwendung ansieht, da Toiletten zu bauen. oder ob das Verschwendung ist, weil man die da jetzt nicht weiter rein investiert und sie repariert. Weißt du?
Ja, für mich ungerechtfertigte Rüge, weil die Idee ist ja sinnvoll. In der Mönckebergstraße macht ja Sinn, öffentliche Toiletten zu bauen. Das ist ja erstmal ein ehrenwerter Anlass. Nur dann hätte man wahrscheinlich entweder ein besseres Bauunternehmen beauftragen müssen oder den Bau besser kontrollieren müssen oder so. Aber irgendwo muss man dann auch den Leuten vertrauen, weil das sind die Experten. I don't know. Würde ich sagen, unglücklich gelaufen, hätte man ein bisschen mehr checken müssen, wem man den Auftrag gibt. Aber am Ende Pech gehabt, ehrenwerte Absicht. Keine klassische Steuerverschwendung meines Erachtens.
Vor allem wahrscheinlich sind es ja kostenpflichtige Toiletten, oder?
Das stand da nicht. Jetzt werden natürlich keine Einnahmen mehr darüber generiert.
Kann man da nicht Sanifair irgendwie ins Boot holen? Als
Privatisieren den Bums.
externen Dienstleister?
Vielleicht. Ihr renoviert das und dafür kriegt ihr die Einnahmen über.
Ich weiß gar nicht, ob Sanifair, vielleicht ist Sanifair auch staatlich.
Gib mir 100.000 Euro und ein Sanifair-Coupon.
Großer Schlagerhit.
Ja, großer Schlagerhit. Schöne Grüße an Kai.
Schöne Grüße.
Sanifair ist nicht staatlich. Das gehört tatsächlich der Tank und Rast, die zu einem ganz relevanten Anteil dem entweder Saudi-Arabien oder Vereinigte Arabische Emirate gehört.
Schöne Grüße an die Scheichs und danke für die
Saubere
ganzen
Toiletten.
Toiletten,
Ja.
die ihr uns zur Verfügung stellt. Kann ich kurz einen Exkurs machen,
Klar,
weil du
natürlich.
jetzt die Grüße rausgeschickt hast an Kai? Ich habe ja vor 2 Wochen, glaube ich, habe ich den Backspin FIFA Cup oder es heißt jetzt Backspin FC Cup gefilmt, mal
Ja.
wieder. Und da waren auch Chelo und Abdi, die ja ein bisschen unser Vorbild sind, was dieses Grüßen
Auf
angeht,
jeden
weil sie auch
Fall.
gerne grüßen.
Schöne Grüße an die
Schöne
beiden.
Grüße an Chelo und Abdi und da gingen auch Grüße raus an Kai Havertz. Von
Ah.
Chelo hat Kai Havertz gegrüßt. Das waren,
Nice.
glaube ich, die einzigen Grüße, aber immerhin.
Ich habe immer noch das Projekt eigentlich mal so eine YouTube-Compilation, Chelo und Abdi grüßen. Und es wäre so ein Highlight. Du könntest wahrscheinlich ein 20, 30 Minuten Video machen, wo einfach nur schöne Grüße an den, schöne Grüße an den, schöne Grüße an den von beiden, wenn man so Compilations aus allen Interviews, die je gemacht haben. Wäre sehr viel Arbeit, aber würde sich eigentlich lohnen.
Ja, und das Content mit Chelo und Abdi ist ja eigentlich auch unterhaltsam. Also es wäre nicht mal so eine Tortur, sich das reinzuziehen alles.
Könnte man sich sehr gut reinziehen. Der zweite Fall, den ich einmal mit dir gemeinsam beleuchten möchte. Die Hamburger Staatsanwaltschaft plant umzuziehen. Seit 2022 wird dafür ein Gebäude gemietet in der Ludwig-Erhard-Straße, ohne dass dort jemand bisher eingezogen ist. 10 Millionen Euro Steuergelder wurden bisher für Miete bezahlt für das leerstehende Gebäude. Da würde ich sagen, klassische Steuerverschwendung. Leute, plant das vernünftig, dass ihr das erst anmietet, wenn die Leute da wirklich einziehen. Wäre mein Take.
Typisch für unsere Politik.
Da kommt natürlich wieder der Querdenker durch. Der nächste Fall, den fand ich eigentlich am interessantesten: Krötentunnel in Blankenese. Damit Kröten auf dem Weg zu ihren Brutstätten nicht von Autos überfahren werden, hat Hamburg 466.000 Euro in die Hand genommen, um einen Krötentunnel zu bauen, unter einer Straße entlang. Insgesamt leben dort, laut Angaben vom NABU, 600 Kröten. 466.000 Euro für 600 Kröten habe ich mal ausgerechnet, 780 Euro pro Kröte. Der
Wie
Vorwurf:
teuer war das?
466.000 Euro.
466.000 Kröten
Ja, genau. Für
für
600
600 Kröten.
Kröten. Ja. Und der Vorwurf ist nun: erstmal, die Straße ist eh nicht befahren, 300 Autos fahren da nur täglich lang, es gibt bereits Krötenwarnschilder und es ist nicht mal nachweisbar, vermeintlich, dass der Rückgang der Krötenpopulation dort in Blankenese wirklich auf den Straßenverkehr zurückzuführen ist.
Die Blankeneser Kröte.
Ja, das Ding ist, man könnte natürlich sagen, jede lebende Kröte ist eine gute Kröte, egal wie viel es kostet. Deswegen ist es erstmal sinnvoll, den Tunnel zu bauen. Auf der anderen Seite ist es natürlich Wasser auf die Mühlen derjenigen, die sagen, hier, die Grünen kümmern sich nicht um uns, sondern bauen lieber Krötentunnel, ne? Das ist ein bisschen der Zwiespalt.
Scheint auf jeden Fall mit den Informationen, die wir hier haben, nicht unbedingt wie das sinnvollste Naturschutzprojekt.
Ja, vielleicht hätte man noch bessere finden können. Die Absicht war, glaube ich, ehrenwert. Das ist auch ein gemeinsames Projekt mit dem NABU gewesen, die vorher da selber ehrenamtliche Leute hatten, die hingegangen sind, die Kröten eingesammelt haben, über die Straße gebracht haben, damit sie zu ihren Brutstätten kommen. Was wahrscheinlich auf Dauer auch nicht das Effizienteste ist, dass das Menschen mit ihrer Hand machen.
Wie viele Kröten?
Das sind 600 Kröten insgesamt.
Nein.
Allerdings ist es rückläufig, ne? Es waren ja, also du meinst die 466.000 Kröten?
Nee, ich meine nur, ich wollte jetzt mal ausrechnen, wie viel Budget man quasi hätte, um eine Kröte von der einen Straßenseite zur anderen zu
780
bekommen.
Euro habe ich doch gesagt. 780 € pro Kröte haben die investiert.
Ja, aber der Tunnel hält ja dann wahrscheinlich auch länger als ein Jahr.
Genau, und man muss auch sagen, das Problem ist, dass es nur noch 600 Kröten sind, ne? Und deswegen war ja auch der Handlungsbedarf da, weil es in der Vergangenheit 2000, 3000, 4000 Kröten waren. Das wurde ja über die Jahre immer erhoben und die Population war drastisch rückläufig. Und man würde ja sich erhoffen, dass die Population sich erhöht und es wieder mehr Kröten gibt. Und dann ist natürlich der Preis pro Kröte sinkend, umso mehr Kröten es werden. Ja. Was auch interessant war, das wurde jetzt insbesondere kritisiert von der FDP. Man sagt, wie gesagt, diesem Verein auch nach, dass er eher wirtschaftsliberal ist, vermeintlich eher auf der Seite der FDP steht. Die Bürgerschaftsabgeordnete Katharina Blume bezeichnet das als skandalöses, schlichtweg skandalöses Investment 2022. Als das aber im Ausschuss beschlossen wurde, hatte die FDP noch dafür gestimmt. Jetzt, wo das eben gerügt wird von dem Bund der Steuerzahler, sind sie auf einmal dagegen. Also auch ein bisschen Fähnchen im Wind in dem Fall. Aber klingt erstmal nicht nach dem besten Investment. Initial waren 200.000 Euro geplant, es wurde immer teurer im Bauprozess und sind dann mehr als das Doppelte gewesen, 466.000 Euro. Und der letzte Case, den ich mit dir besprechen möchte, ist ein Song, und zwar die Ode an Hamburg. Hat insgesamt 90.000 Euro gekostet für Produktion, Video und Konzerte und hat sage und schreibe 4.300 Views auf YouTube vorzuweisen. Ein Projekt der Hochbahn, also es ist auch über den offiziellen HVV-Kanal gehostet, 90.000 Euro investiert.
Aber da hätte ich mir auch eigentlich gern ein Stück vom Kuchen abgeholt. Irgendwie
Indem
ein
du das Video filmst.
paar tausend Euro für so einen Instagram-Trailer oder sowas. Keine
Ja,
Ahnung.
stimmt. Musst du mehr Connections machen. Aber da muss man sagen, das ist auch wahrscheinlich kein sinnvolles Investment. Allgemein, Städte, Staaten, öffentliche Einrichtungen sollten keine Kunst machen. Das ist immer ein Fehler. Hört auf zu singen, hört auf Klavier zu spielen, hört auf Musik zu machen oder so. Das wird nie funktionieren.
Ja, also ist es jetzt Kunst oder Werbung, ist die Frage.
Eigentlich ist es sogar Propaganda. Ein Stück weit. Weil du machst ja, also es ist ja wie.
Wo ist denn dann der, also wo hört Werbung auf und wo beginnt Propaganda? In meinen Augen ja ziemlich schnell, aber
Ja.
in meinen Augen als Wutbürger geht das ja schnell, aber wie würdest du es
Naja, weil du
definieren?
dann das Medium Kunst dafür missbrauchst, um eine Kampagne für deine Stadt zu machen, sozusagen. Und das sollte immer von Privatbürgern kommen, Kunst, meines Erachtens. Es ist ja.
Und wenn Moneyboy jetzt einen Kaufland-Song macht?
Das ist eine Privatperson, die Werbung für ein privates Unternehmen macht. Und das auch extrem gut macht, muss man ja auch noch dazu sagen.
Ja, das ist aber ja subjektiv.
Ja,
Also.
naja, aber das ist subjektiv. Ja, wahrscheinlich schon, aber ich bin mir sicher, oder es ist wahrscheinlich auch mit Zahlen zu beweisen, dass mehr Leute das feiern, als Leute, die Oder an Hamburg feiern. Weil die Leute, die sowas in Auftrag geben, die haben doch keine Ahnung davon, Mann. Das sind irgendwelche Beamten, Behörden-Fuzzis beim HVV oder in der Stadt, in der Bürgerschaft. Das sind doch nicht die richtigen, um Songs zu schaffen.
Ja, also wäre da wahrscheinlich auch nicht der Meinung, dass das ein gutes Projekt ist, ohne es gehört zu haben, dass das irgendwie künstlerisch anspruchsvoll ist und der Werbewert, wie du selber sagst, scheint ja auch zumindest, wenn man nach YouTube-Zahlen geht, auf jeden Fall klein gewesen zu sein. Es kann natürlich auch an anderen Sachen liegen, einfach, dass es nicht richtig beworben wurde, dann am Ende, dass da an anderer Stelle gespart wurde. Aber ja, so ein gewisses Investment vom Staat in die Kultur ist natürlich schon sinnvoll, ne?
Ja, aber nicht in die Kunst selber. In
In die
Kultur,
Plattform.
genau, dass man sagt, Museen sind umsonst, Tag der Museen zum Beispiel, sowas von der Stadt zu fördern, ist natürlich eine sinnvolle Sache, wenn da frei und vielfältig die Kunst ausgestellt werden kann. Aber die Kunst selber zu machen oder in Auftrag zu geben, das ist nicht die Aufgabe vom Staat.
Ja, mir fällt da jetzt auch kein Gegenbeispiel ein.
Leni Riefenstahl zum Beispiel.
Kommt jetzt, glaube ich, ein Film bald raus über sie. Das
Echt?
finde ich ganz spannend. Ja, weil sie war ja immer, also die hat ja die ganzen Nazi-Propaganda-Filme gemacht, unter anderem zur Olympia, wann war es, 1932 oder so?
36.
36, bekannter Film.
Auch
Und
zum Beispiel später von Rammstein verwendet in dem Musikvideo zu Deutschland. Also insbesondere diese Auftaktszenen sind sehr berühmt und muss man ehrlich sagen, auch wahrscheinlich filmerisch sehr anspruchsvoll und der Zeit voraus gewesen damals, wo sie so diese nackten, komplett nackten Männer gezeigt hat beim Kugelstoßen auf so einer mondähnlichen Landschaft und so. Es gab da schon
Rammstein,
spektakuläre.
aber nicht im Deutschland-Video hat Rammstein das übernommen, oder? Die haben das im anderen.
Kann sein. Auf jeden Fall in einem Musikvideo hat Rammstein diese Leni Riefenstahl Bilder verwendet aus der Olympia-Doku, die sie im Dritten Reich gemacht hat und wo auch Nazi-Propaganda drin vorkommt. Viele Hakenkreuzfahnen, Hitler, Goebbels und so
Ja,
weiter.
es war nur Nazi-Propaganda eigentlich, ne? Ihre ganze Arbeit.
Ich glaube, sie sagt, dass sie dass zum Beispiel der Olympiafilm kein Auftrag der NSDAP war, sondern dass sie das als freie Filmemacherin gemacht hat und das nicht als Nazi-Projekt verstanden hat. Aber es wurde mindestens dafür missbraucht.
Und ich glaube auch, dass jetzt dieser Film, der rauskommt, darüber nochmal mehr Aufschluss geben soll, dass sie eigentlich, dass dieses Ich habe ja von nichts gewusst, Narrativ von ihr mindestens fragwürdig ist.
Ja, sie hatte ja auch später dann Filme gemacht, während der Kriegszeit noch hat sie in Deutschland Filme produziert, wo sie NS-Häftlinge beziehungsweise KZ-Häftlinge als Statisten verwendet hat und und auch bis zuletzt engen Briefverkehr mit Hitler hatte, was auch also öffentlich gemacht wurde später. Also sie steckte da schon ziemlich tief drin in dem Nazisumpf.
Ja. Und diese Du bist Deutschland-Werbung damals, wo auch Günther Jauch mit dabei war,
Das
weißt
ist Werbung, das ist keine Kunst.
du? Ja.
Schöne Grüße an Günther Jauch auch an der Stelle mal.
Schöne Grüße, aber wo zieht man da? Also, es ist ja audiovisuelles Produkt. Ja, es ist ja jetzt keine performancebasierte.
Nee.
Ist nicht, es gibt ja Branding und Performance-Marketing-Werbung, ne?
Ja,
Also, und wenn
ja.
man da sagt Branding-Werbung, es hat ja auch immer irgendwie einen künstlerischen Aspekt,
Es
oder?
kann irgendwo einen künstlerischen Aspekt haben.
Muss es doch eigentlich zwangsläufig.
Naja, es muss irgendwie ästhetisch gefilmt sein. Also da gibt es sicherlich Punkte, wo das überschneidet. Und manche Werbung kann man sogar auch als Kunst bezeichnen. Du bist Deutschland, würde ich jetzt nicht als Kunst bezeichnen. Und eine Impfkampagne würde ich jetzt auch nicht als Kunst bezeichnen.
Auch nicht, wenn MC Fiddy dabei ist.
Hat er eine Impfkampagne gemacht?
Ich weiß nicht. MC Fiddy ist doch eh, hat doch eh viel Werbung gemacht, oder?
Mediamarkt hat er gemacht, oder?
Nee, ich glaube, das war ein anderer Typ mit Vollbart.
Mmh, schöne Grüße an den anderen Typen.
Technik war es doch.
Wie Technik? Lego-Technik?
Nee, Technik. Bei Technikfragen, Technikfragen.
Ah, stimmt, der Technik, ja, okay. Stimmt. Was geht Apfel? Ich hatte mal einen ähnlichen Job. Wir hatten damals, als ich in der Uni war, hatten wir so ein Projekt Apfeltüte. Das war so eine Brand, die haben so Laptop-Taschen für Apple gemacht und die hieß Apfeltüte. Und die waren nun dann bei uns, waren auch selber so Studenten, die da gerade ihr Startup gegründet hatten. Und wir hatten nun den Auftrag, als so Praxisarbeit uns so Werbeideen für die zu überlegen. Und meine Idee war, so eine kleine Comicfigur zu haben als Maskottchen und der heißt Phil. Und dann war der Slogan, was geht ab, Phil? Und dann ist er, tanzt da immer rum und so und ist irgendwie so deren Maskottchen.
Und ist es Kunst oder?
Werbung, das ist Werbung. Und kam auch nicht gut an.
Aber es kommt ja aus der gleichen Quelle, wie jetzt auch, wenn du Liedertexte schreibst oder Witze dir überlegst oder Sachen, die du vielleicht dann doch selber als Kunst bezeichnen würdest.
Ja, aber das ist dann wieder so sehr schwarz-weiß. Man muss die Sachen in eine Schublade packen. Es ist am Ende des Tages, ist es eine Skala. Und da gibt es natürlich
Ein
Graubereich,
Spektrum.
ein Spektrum. Und in diesem Spektrum ist Was geht ab, Phil? Schon noch deutlich, wenn es im Auftrag für eine privatwirtschaftliche Unternehmung sich überlegt wurde, ist es schon deutlich mehr auf der Werbungsseite. Mein Steuerthema habe ich eigentlich schon durch, fand ich aber ganz interessant. Hamburg mit 7 Rügen auf Platz 4, deutschlandweit NRW ist auf dem ersten Platz. Also schneiden wir da nicht so mega gut ab, wenn man auch nach der Bevölkerungszahl geht.
Ja.
Aber die Delikte selber fand ich jetzt nicht so dramatisch. Am schlimmsten fand ich diese Staatsanwaltsnummer, dass sie da seit 2 Jahren die Büroräume leer stehen lassen und schon 10 Millionen Euro Steuergelder dafür bezahlt haben.
Es ist ja jetzt die neue Staffel Seven vs. Wild gestartet.
Staffel Nummer 4.
Mittlerweile sind, glaube ich, 4 Folgen raus oder so.
3, meines Erachtens 3. Sehr lange Folgen,
Ja, jetzt,
anderthalb
wenn wir
stündige Folgen.
Sonntag, wo wir rauskommen, sind es vier.
Stimmt, wir sahen 3 bis dato.
Wir sagen, hast du auch jetzt gesehen, die
Habe ich mir gestern noch reingezogen, als
letzte
ich nach Hause
Folge?
gekommen bin. Sie haben jetzt ja alle 7 Leute gemeinsam ausgesetzt. Also es ist nicht nur dieser Survival-Aspekt, sondern es ist auch ein Experiment für Gruppendynamik und wie sich so soziale Gefüge ergeben in einer solchen Extremsituation. Für mich ist es ein bisschen Big Brother on Steroids.
Also meiner Meinung nach hat es auf jeden Fall das Potenzial, die beste Staffel bis jetzt zu werden.
Ja, es ist sehr spannend auf jeden Fall, finde ich auch. Hat weniger Längen als die letzte Staffel, die wir uns angeschaut haben.
Ich fand nämlich nach dem Hype um die erste Staffel, die auch schon einige Längen hatte, ist es dann von Staffel zu Staffel sozusagen schlechter geworden. Also die anderen Staffeln waren jetzt nicht schlecht. Aber wir hatten immer wieder mal Längen. Und das ist bei der Staffel jetzt, auch wenn die Folgen wirklich, ich glaube, wie du sagst, 1,5 Stunden oder sogar an die 2 Stunden.
Ja.
Es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam.
Also ich finde, die zweite Staffel war sehr stark, wo sie in Panama ausgesetzt waren, jeder für sich einzeln kämpfen musste. Knossi war dabei, der wirklich großartiges Entertainment geliefert hat. Sascha Huber war dabei, auch unterhaltsamer Charakter. Fritz Meinecke als Organisator dessen, auch einer, der immer guten Content liefert und natürlich besonders viel Survival-Erfahrung hat. Deswegen zweite Staffel hat mir auch sehr gut gefallen. Die dritte war die schwächste wahrscheinlich. Und jetzt geht es wirklich sehr vielversprechend los. Sie sind in Neuseeland, sie sind in der Kälte und es ist ein simulierter Flugzeugabsturz. Ich kann euch wirklich empfehlen, sich da mal reinzuklicken. Das Ganze wird übertragen über Amazon Freeway. Später kommt es auch auf YouTube. Und sie sind eine 7er-Konstellation gemeinsam ausgesetzt. Sie haben keine Regeln. Entweder sie können als Gruppe losziehen oder sie können sich auch aufsplitten in kleinere Gruppen. Und was ich insbesondere spannend finde, es gibt so zwei Survival-Experten quasi. Der Rest, Joey Kelly nochmal, sagen wir, als dritte Person, der auch Ahnung hat von der Materie. Der Rest sind dann aber so
Influencer.
Influencer, YouTuber und so weiter, Streamer. Und diese zwei Alpha-Tiere, die sich nun als Survival-Experten verstehen, sind aber völlig gegenteiliger Auffassung. Und da kommt es schon an Tag 1 und Tag 2 zu so einem Konfliktpotenzial. Und es brodelt hoch, dass sie sich überhaupt nicht verstehen. Und es ist gerade erst der zweite Tag, die müssen noch 12 Tage aushalten. Wirklich spannend, dem Ganzen zu folgen.
Hast du eine Top 7 Liste gemacht, deiner
Okay, ja,
Teilnehmer?
würde ich jetzt
Tja.
spontan machen. Weil ich auch, mach du erstmal.
Ja, du kannst ja sagen, was du davon hältst. Also, ich fange mal oben an. Auf Platz 1 sehe ich in dieser Staffel Selfie Sandra. Die ist einfach komplett sympathisch, hat zwar keine Ahnung von Survival, aber ja, hält irgendwie die Gruppe auch zusammen. Und das ist gerade, wie du sagst, bei dieser, es geht nicht nur um Survival, sondern es geht auch um die Gruppendynamik. Und da ist so eine auf jeden Fall wichtig.
Ja, Mann, auf jeden Fall finde ich auch cool. Auch so eine Kämpfernatur, hat Bock, sich da durchzufighten, nimmt die Tipps an, ist so ein bisschen gehört zum
Von Joe. Ist auf jeden Fall Team Joe.
Team Joe
Ja.
in der ganzen
Was aber auch
Geschichte.
daran liegt, dass Team Joe, das, was aber auch daran liegt, dass Joe halt im Gegensatz zu Stefan, dem anderen Survival-Experten, dass er auch diese Führung übernimmt. Stefan ist ja, macht ja eher sein eigenes Ding.
Ja. Und deswegen wäre bei mir Joe auf der 1.
Joe auf die Eins.
Ja, weil ich würde ihn auf die 1 setzen, aus folgendem Grund, weil du hast eben gesagt, es ist die interessanteste Staffel, die du gesehen hast bisher, zumindest nach den ersten drei Folgen, den Eindrücken. Und ohne Joe wäre es nicht so interessant. Er ist derjenige, der das Streitpotenzial reinbringt. Er ist derjenige, der das Alpha-Tier ist, der alle koordiniert. Er ist derjenige, der am meisten macht. Er geht los, baut Schlingen, um die Tiere zu fangen. Er geht los, sammelt irgendwelche Blätter, dann sammelt er andere Sachen, sagt, hier können wir einen Tee draus machen. Er koordiniert, er ist am meisten vor der Kamera.
Klopapier. Er hat da irgendwelche Blätter gefunden, die man als Klopapier benutzen
So
kann.
was zum Beispiel auch. Also er liefert einfach Content. Er ist sozial nicht der kompetenteste, was auch guten Content liefert. Deswegen ist er einfach der perfekte Kandidat für diese Show.
Ja, das stimmt. Gebe ich dir eigentlich in allem recht, aber ja, habe ich so gesehen, vom Unterhaltungsfaktor auf jeden Fall.
Wenn man nach Sympathie geht, wäre er nicht Platz
Ja,
1.
wenn man nach Sympathie geht, hätte ich ihn jetzt sogar auf Platz 7 gesehen, eigentlich, auf meiner Liste.
Nee,
Weil,
sorry, ich wollte gar nicht. Mach du mal
nee,
deinen.
nee, alles gut. Das sind ja auch eigentlich das ist halt einer der, wahrscheinlich der streitbarste Charakter, einfach weil, ja, wie du sagst, Unterhaltungswert ist da, aber er nimmt dann, hat sich dann ja an einer Stelle mal, also alle anderen, also außer Stefan, alle anderen 5 Kandidaten vor sich versammelt und quasi so eine Brandrede gegen Stefan gehalten. Also wo
Ja,
er gesagt hat, hier, Stefan, der macht alles, was er macht, ist eigentlich unnötig. Und ihr könnt dem, redet am besten gar nicht mit ihm, mehr oder weniger, hat er gesagt.
ja.
Also er sagte, ja, wenn der macht da sein Feuerbohren Quatsch, weil das kann man mal sagen, der Stefan ist auch ein Survival-Experte. Und seine Spezialität ist dieses Feuerbohren, also so zwei Hölzer aufeinander rumdrehen, dass dann da Feuer entsteht.
Ja.
Und das ist so ein Projekt von Stefan, was er auch da verfolgt, wo man wirklich sagen muss, muss man Joe tatsächlich recht geben, das ist absolut sinnlos, unangebracht, also ist wirklich überhaupt nicht die Priorität, bringt die ganze Gruppe überhaupt nicht zusammen.
Und das muss man dann Joe zugutehalten, auch wenn das nicht unbedingt so empathisch vorträgt. Wenn er da hingeht und sagt, okay, hey, hier sind echt krasse Bedingungen, Mann, hier sind Minusgrade, wir haben nichts zu essen. Wir wollen, und ich möchte, dass möglichst viele von uns da durchkommen, dann muss man halt irgendwie wahrscheinlich klare Ansagen machen und sagt, hey, folgt mir jetzt, glaubt mir mal, das ist die beste Möglichkeit, um hier die 14 Tage zu überleben. Wir müssen jetzt hier unser Shelter bauen, wir müssen das machen, mach du das, geh du hier hin. So, das braucht es wahrscheinlich, wenn da jetzt so Wischiwaschi wäre und die Hälfte der Leute den ganzen Tag mit Stefan im Wald sitzen würden, um zu versuchen, Feuer zu bohren, dann wären vielleicht schon drei ausgeschieden.
Ja.
Womöglich. Auf welchem Platz hast du denn Stefan gerankt in deinen Top 7?
Stefan habe ich auf Platz 5. Also auch nicht, weil, wie eben gesagt, er hat auch einen Impuls gegeben, den Joe aber ignoriert hat, weil Joe wollte ja bei dem Flugzeugwrack bleiben, also genau da, wo sie gelandet sind, hat er gesagt, hier machen wir unser Lager. Und Stefan ist aber direkt abgehauen, auch ohne Tschüss zu sagen. Also er ist einfach erstmal losmarschiert und hat eigentlich einen Platz gefunden, den er besser fand und der natürlich auch seine Vorzüge hatte, weil er es
Ja.
da wärmer war und irgendwie mehr Holz, also andere Möglichkeiten. Und ja, das hat Joe einfach ignoriert.
Ja, ich würde Stefan auch auf Platz 5 packen. So vom Gefühl jetzt. Weil er filmt auch nicht so super viel. Weil was ich bei Joe gut finde, er filmt ja auch die konfrontativen Sachen. Und man hört immer bei den anderen, hey, Stefan redet schlecht über Joe, dies, das. Aber Stefan ist, glaube ich, so smart, dass er sowas immer off-cam macht, seine Lästereien. Und das finde ich nicht ganz sauber. Du musst einfach maximal Content liefern. Und wenn du hatest, dann mach die Kamera an und
Ja,
hate. So.
stimmt, ja.
Vielleicht ist Stefan sogar noch weiterhin. Aber dadurch, dass er halt eine Hälfte dieses Hauptkonflikts ist, kann man ihn nicht auf der 7 ranken, weil er dadurch auch für Entertainment sorgt.
Ja, ist es, wie du sagst, man muss schauen, was ist unter Entertainment-Aspekten rankt man und was unter Sympathie-Aspekten. Ich habe
Ja.
eher Sympathie-Aspekte gerankt und
Okay.
habe auf Platz 2 habe ich Joey Kelly. Könnte man auch
Ja.
auf der 1 ranken, aber ist so Crowdpleaser ein bisschen. Also der hat schon ein bisschen Survival-Ahnung, jetzt auch nicht so richtig, aber
Wie fandest du seinen Fliegenpilz-Prank?
das fand ich
Der
geil.
war so legendär. Er kommt
Das
mit.
fand ich richtig
Es war
geil.
so, für mich bisher der beste Moment der ganzen Staffel. Joey Kellys Fliegenpilz-Prank. Er spießt so einen Fliegenpilz. Achtung, Spoiler, ist eh alles Spoiler, ne?
Alles Spoiler,
Aber
kann man
egal,
bekommen.
man verpasst, also schaut es euch trotzdem an, ne?
Ja.
Er piekst so den Fliegenpilz auf und er sagt so, jetzt tue ich so, als wenn das ein normaler Pilz wäre.
Zuerst hat er auch die Leute, quasi die Zuschauer geprankt und meinte, ich habe hier einen Pilz gefunden. Hier sogar schon Pilze. Und dann
Ja.
meint er, der ist essbar.
Und dann geht er zu den anderen, die am Feuer sitzen, und sagt: Guck mal hier, ich habe einen essbaren Pilz gefunden, und präsentiert so seinen Fliegenpilz. Und die Leute sind ein bisschen verdattert und meinen: Nee, nein, das kann man doch nicht essen. Joey Kelly lacht sich so selber ins Fäustchen und meint: Ja, aber rauchen, mal sehen, was dann passiert.
Ja.
Fand ich auf jeden Fall sehr witzig.
Habe ich auch gedacht, Fliegenpilz rauchen mit Joey Kelly. Das
Ja, Mann,
wär's.
das wär's echt. Er hat es noch geiler formuliert, dieser Rauchen-Joke, der kam so geil.
Ach, Digga. Joey Kelly, den man hat ihn auch selten so scherzend erlebt, ne? Und da hat man wirklich mal seine Comedy-Skills
Ja, der kam so aus dem
gesehen.
Nichts. Vielleicht fand ich es deswegen so witzig, weil er sonst so zurückhaltend ist, und dann kommt sein Fliegenpilz-Prank. Sensationell, schaut's euch an. Also auf Platz 2 Joey Kelly.
Ja.
Auf Platz 1 hattest du Selfie Sandra. Ich würde Joe auf Platz 1, dann auf Platz 2 Selfie Sandra, finde ich gut. Auf Platz 3 hätte ich Hugo gepackt,
Tja,
weil
der ist.
er einfach auch liefert. Der ist ein, man, also dieses aus so einer Sozialexperiment-Perspektive, Let's Hugo, ne? Der macht so Streaming, Gaming-Streaming. Und der war bekannt dafür, dass er über Jahre hinweg jeden Tag gestreamt hat. Also er hatte so eine Streak von
Vier Jahre, glaube ich,
über 1000 Tage,
hat er jeden einzelnen
jeden
Tag
Tag gestreamt.
auf
Und
Twitch.
da hatte man auch schon so ich habe das jetzt nicht so im Detail verfolgt, aber da gab es so Ausschnitte, wo man gemerkt hat, seinen psychischen Verfall konnte man da quasi mitverfolgen, weil der einfach zu krass in dieser virtuellen Welt hängt. Gaming, Social Media etc. Und der ist jetzt am zweiten Tag da und der hat Entzugserscheinungen wie ein Heroin-Junkie. Nach wirklich einer Nacht ohne Handy und ohne Twitchen hat der Entzugserscheinungen wie ein. Der kommt nicht mehr klar auf sein Leben, und es ist schon spannend zu sehen.
Ist auch geil, wie er alles immer mit Computerspielen, insbesondere mit Minecraft,
Ja,
vergleicht und dann
ja.
irgendwie
Er
den
sieht so ein
Schnee.
Feuer, das ist wie das Feuer in Minecraft.
Ja, so, der Schnee in den Bäumen versucht er dann Uwe zu erklären. Ja, das ist wie bei Minecraft, wenn es von oben runterfällt, dann ist es nur auf der einen Ebene und geht nicht bis nach ganz unten. Und Uwe so, ja, Mann, ich verstehe schon,
Ja,
was du
genau.
sagen willst.
Aber dadurch, also, es ist vielleicht auch ein bisschen traurig zu sehen, dass er wirklich, aber vielleicht ist es auch gut jetzt für ihn, das ist einfach wirklich wie
Wenn er durchhält, ich
Drogenentzug.
meine, ich glaube, wir sind, wie du sagst, nach 26 Stunden sind die erst unterwegs da.
Ja.
Ja, wer weiß, er überlegt ja schon abzubrechen.
Ja, am wahrscheinlichsten ist, dass er als erstes abbricht. Aber man würde ihm wünschen, dass er ein bisschen mal Digital Detox macht, weil das ist schon hart zu sehen.
Er hat halt eine Aktion gebracht und da sind wir wieder beim Verhältnis Sympathie zu Unterhaltungswert. Es gibt da in diesem Szenario ein Fluss, aus
Ja.
dem die ganze Zeit trinken. Der Fluss sieht relativ klar aus und sie sollten eigentlich auch nicht draus trinken. Sie sollten das abkochen, wurde da
Ja.
ja auch eingeblendet, aber sie trinken trotzdem raus und haben bisher auch keine großen Probleme. Und Hugo hat einen Moment, wo er kackt und er kackt Also auf jeden Fall neben den Fluss.
Der kackt da hart rein, der kackt
Es
da komplett
ist
rein
auf jeden
eigentlich.
Fall auf dem Stein zuerst die Kacke und es gibt jetzt auch noch zugehörige Clips dazu, wie die andere Kandidatin Julia Butix ihn konfrontiert damit und
Echt? Wo gab's das?
habe ich auf TikTok gesehen.
Ah, krass.
Ja, ist aber jetzt nicht so. Sie
Ah, jetzt
sagt
im
so, ja,
Nachhinein,
jetzt im
mäßig.
Nachhinein, ich habe gesehen, sind sie darüber, hat sie ihn damit konfrontiert und er hat gesagt, er hat das neben dem Fluss liegen lassen, seine Scheiße.
Ah.
Aber auf jeden Fall sagt er, ja, ich habe jetzt hier hingekackt. Er fällt gerade aus, wir trinken ja die ganze Zeit aus diesem Fluss. Naja, dann war es halt ein Prank,
Ja.
sagt er.
Ja.
Und ja, das
Welcher
ist.
Platz ist Hugo bei dir?
Hugo ist tatsächlich dank diesem Prank auf dem sechsten Platz.
Ja, aber dieser Prank ist doch auch Entertainment. Also ich, okay, du hast das Ranking nach Sympathie, ich habe das Entertainment Ranking, deswegen Hugo bei mir auf Platz 3.
Ja, obwohl, dann muss Hugo auf die 2. Sandra ist auch entertainend und lustig, aber wirklich die Momente, die im Kopf bleiben, die liefert Hugo dann.
Ja, die liefert Hugo eher, das stimmt, das stimmt. Vielleicht habe ich ein bisschen Mischung gemacht dann. Ja, dann hast du recht. Bin ich radikal, packe ich Hugo auf die 2.
Dann habe ich auf Platz 3 und 4 auch wieder Uwe und Julia Butix. Wieder, sie sind beide einfach sympathisch. Sie können irgendwie mit allen gut umgehen. Man merkt, finde ich, bei Hugo, man merkt, finde ich, bei Uwe, dass er gerade auch bei dieser eben Ansage, wo Joe allen so diese Ansage macht bezüglich Stefan und sagt, hier, Leute, hängt mal nicht so viel mit Stefan rum, der macht nur Scheiße. Ich finde, man sieht da Uwe auch in seinem Gesicht an. Uwe ist ja auch schon bisschen älter, sage ich mal so,
In seinen
Anfang
40ern
40, in seinen
wahrscheinlich.
40ern, hat irgendwie viel erlebt in seinem Leben, erfolgreicher Typ, der lässt sich dann nicht so ein auf diese Gossip-Geschichten, die interessieren ihn nicht so. Und man sieht so in
Ja.
seinem Gesicht, der könnte da jetzt auch zu sagen, Junge, das ist, mach mal halblang hier, so lass uns
Ja.
mal irgendwie alle ein gutes Miteinander finden. Aber hält sich da in der Situation zurück und hat dann ja auch diesen anderen Moment, weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wo er sagt, hier, ja, Stefan macht ein bisschen sein eigenes Ding, ist unterwegs, aber er kann immer wieder zurückkommen zur
Ja,
Gruppe, wir
genau.
nehmen ihn immer wieder auf.
Ja.
Das ist auf jeden Fall sehr, sehr sympathisch.
Ja, ich würde Uwe sogar höher ranken, weil der wirklich sehr
Ich
sympathisch
habe ihn auf
ist.
der 3. Du kannst ihn gar
Ah,
nicht
und
höher bringen.
du hast ihn auf der 3 und Julia Butix hast du auf der 4?
Ja.
Oh, ich finde ihn da schon viel besser. Ja,
Wie?
ihn würde ich auch auf die 3 packen, weil er einfach mehr filmt. Wo sie filmt auch viel, sie ist halt am Lager. Sie macht so Berichterstattung vom Lager.
Und sie hat die ganze Zeit ihre Dose mit dem Pflaumen in der Hand. So eine Pflaumendose, aus der sie Wasser trinkt die ganze Zeit.
Ja, das stimmt. Aber er ist ein bisschen vielfältiger vom Content. Also ihn finde ich auf jeden Fall besser.
Ich habe ihn auch rüber. Ja, ich habe ihn auf 3 und Julia auf der 4.
Ja, ich weiß, vielleicht ist sie bei mir sogar eine Kandidatin für Platz 7.
Ja,
Also ich finde, die alle liefern alle irgendwie guten Content.
es ist eine gute, schon sehr gut ausgewähltes
Ja,
Roster.
deswegen ist es gar nicht verwerflich da auf der 7. Aber aus dem Entertainment-Faktor würde ich sie auf die 7 packen.
Ich fand's so geil, als dieser Funkspruch kam, erstmal wie Fritz den aufgenommen hat. Funkspruch 1.
Ja. Ich finde auch so, wie er das moderiert, also auch so am Anfang diese Zusammenfassung der letzten Folgen,
Das
man merkt
ist.
einfach, sowas müssen einfach Sprecher
Sowas
machen.
müssen Sprecher machen,
Und es hat
genau.
auch bei Seven Worldwide immer Sprecher gemacht. Plötzlich macht's Fritz und es klingt so
Ja,
amateurhaft.
ich glaube, das ist einfach, weil Fritz halt als Kandidat nicht dabei ist. Der musste irgendwie so seine Platzierung da
Ja,
reinbekommen.
aber er betont komisch, er spricht komisch aus. Wie das bei uns, wenn wir das machen würden, wäre wahrscheinlich auch komisch. Also sowas müssen einfach so
Ja.
professionelle Sprecher machen.
Ich glaube, jetzt haben wir alle. Also, ich kann mein letztes Ranking wäre noch Platz 5 Stefan, Platz 6 Hugo und Platz 7 Joe. Haben wir alle schon besprochen.
Yo, lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Vielleicht machen wir noch einen TikTok-Filter. Also checkt auch immer gerne unseren TikTok-Account.
Stimmt, hast du eine ganz gute Idee gehabt.
Da wird ein bisschen Content kommen.
Meinst du, was ist deine Prediction? Sagt man es so, was ist deine Prediction wäre?
Wer hält's
Wer
durch?
hält es durch?
Also es ist, glaube ich, sehr hart. Also für mich selber, auch mit Kälte, Schnarchen, Alter.
Das
Stell dir
ist
vor,
das
es ist
Schlimmste.
eiskalt, du hast nichts gegessen und liest in der Eises nachts frieren und sich von deinem Nachbarn die ganze Nacht das Schnarchen an. Man hat natürlich das Glück, dass Hugo wahrscheinlich früh rausgeht, dann bist du das Schnarchen los, ne?
Ja, glaubst du, er geht raus?
Ja, er ist wahrscheinlich, geht er raus, Tag 3 oder so. Dann glaube ich, dass es wird gleich, je nachdem, wie gut sie Essen finden. Ich sage, 4 schaffen es, 4 ziehen durch.
Aber das ist auch so.
Stefan geht auch raus, glaube ich.
Der hat sich ja schon verletzt, da hat er
Ja,
mit seinem
ja.
Nagel schon gezeigt,
Und ich
so.
glaube, er wirkt echt so ein bisschen, dass er so, er ist so ein Heimwerker-King, aber dann so wirklich richtig da mal in der Wildnis unterwegs zu sein, ohne irgendwas, das überfordert ihn auch ein bisschen. Also ich sage, Stefan geht raus, Hugo geht raus, Budix, wie heißt sie noch?
Julia Budix.
Julia Budix geht raus, die drei. Joey Kelly wird eh durchziehen.
Hat er ja auch gesagt, ich habe bisher in meinem Leben alles durchgezogen
Ja,
und ich habe
so.
jetzt nicht vor, das zu ändern.
So, der zieht durch, Joe zieht durch, Uwe 50-50 und Selfie Sandra 50-50, würde ich sagen.
Also Selfie Sandra ist bessere Chancen als Julia Butix, deiner Meinung nach.
Ja.
Ja.
Wer meine, sie hat, aber wer weiß, wer weiß. Was sagst du? Wie viele kommen durch?
Ich glaube, alle machen es.
Hugo auf keinen Fall, Mann. Das glaube ich nicht. Der ist so fertig an Tag 2.
Ich glaube, ja, aber ich glaube, er hat dann das Durchhaltevermögen am Ende. Ich meine, er hat 4 Jahre lang durchgestreamt. Ich glaube,
Aber es ist irgendwie
das
gemütlicher.
könnte er sich nicht erlauben.
Allein so diese Momente.
Das gesteht er sich selbst nicht ein, da aufzuhören.
Aber doch, das wird er sich eingestehen. Weil der sitzt da und sagt: Ey, mir ist so langweilig, ich habe nichts zu tun. Und mit was zu tun meint er, auf sein Handy zu glotzen oder Minecraft zu zocken. Das ist für ihn was zu tun. Und da, sie bauen gerade ein Shelter, sie gehen in irgendeinen Wald, den er noch nie gesehen hat, suchen Holz. Er kann da tausend Sachen machen, die super aufregend sind, die er in seinem Leben noch nie gemacht hat. Und er sagt, ich habe nichts zu tun und alles ist todeslangweilig. Das ist schon hart.
Geh mal raus an die frische Luft, sagst du dem. Geh mal raus an die frische Luft, Junge.
Ja, hoffentlich, ich würde ihm ja wünschen, dass er noch 12 Tage in der frischen Luft bleibt, aber glaube ich nicht.
Und wie findest du das mit den Schlingen? Das war ja ein bisschen, fand ich ein bisschen traurig zu sehen, da diese Metallschlingen, die Joe da aufgebaut hat. Er sagt auch, es ist nicht die beste Lösung, aber wir haben keine andere Möglichkeit und macht da irgendwie so Drahtfallen, wo da die Hasen oder die Opossums oder
Ja,
was
genau,
das
reinlaufen sollen.
reinlaufen und sich dann da verheddern und hängen bleiben.
Ja, ist wahrscheinlich in Deutschland verboten. Ziemlicher Sicherheit. Und ist tierschutzrechtlich schon fragwürdig. Ich kann sein Mindset verstehen, wo er herkommt. So. Er denkt sich in diese Survival-Situation rein und sagt: Wir sind hier und mein Ziel ist, dass ich und möglichst viele hier durchkommen und es geht nicht ohne Essen. Du verbrauchst Energie, gerade in der Kälte zu pennen. Die haben nichts gefunden außer ein paar Hagebutten und
Hagebutt, ne?
Hagebutten, ne? Wer sagt das so?
Rainer Winkler.
Ja.
Schöne Grüße.
Und ein paar Blätter, wo sie Tee draus machen können. Da wird, also, wenn die nicht
Ne,
irgendwas.
sie haben Hagebutt, ne, für Tee und Blätter als Klopapier gefunden.
So, genau. Also, wenn die nicht irgendwas Vernünftiges in die Kauleiste kriegen, dann werden die alle das nicht schaffen, ne?
Ja.
Deswegen musst du Hasen fangen, geht nicht anders. Das ist halt das Konzept von der Show. So, wenn man das nicht sehen möchte, dann braucht man sich nicht angucken. Aber an sich finde ich die Methodik auch zweifelhaft. Aber in der Situation ist es irgendwie notwendig, um die Show fortsetzen zu können, bin ich der Meinung.
Was auch krass wäre, wenn die so ein, am Ende so ein Hirsch, so einen riesigen Hirsch über dem Lagerfeuer grillen. Das fände ich dann auch wieder
Ja.
unterstützenswert.
Dieses Lagerfeuer, ich glaube, Uwe hat das gefilmt in der dritten Folge, wo sie das erste Mal Feuer anhatten und so dieses Shelter gebaut haben an diesem abgestürzten Flugzeug. Und er ist so gefilmt und gesagt: Was ist das für ein geiles Bild? Und es war auch schon ein fettes Bild. So mit so einem gefrorenen Boden, diese Landschaft, dem Feuer, diesem abgestürzten Flugzeug, muss sich schon krass anfühlen, wenn man da ist.
Ja. Dann hätte ich gerne zum Schluss noch zwei Politikvoraussagen von dir. Einfach,
Ja.
dass wir es hier auf der Aufnahme haben. Frage Nummer 1: Olaf Scholz tritt er noch zurück und macht für Boris Pistorius den Weg frei vor der Kanzlerwahl.
Nein.
Zieht er durch?
Ja, er zieht durch.
Habe ich ja ge ich, hab ich gehört, ein paar Leute, die das vorhersagen, dass er so den Kamala Harris Biden-Move
Na,
macht,
das ist Bullshit.
dass
Das macht
sie.
auch keinen Sinn. Boris Pistorius ist jetzt ein Verteidigungspolitiker, der hat da Plan von der Materie. Nur weil der jetzt,
Aber
dadurch, dass er.
er war doch auch mal Ministerpräsident von Niedersachsen,
Ja,
ne?
er war auch mal ein einbeiniger Sprinter aus Südafrika.
Also er hat schon
Aber.
mal mehr Regierungserfahrung als Friedrich Merz.
Das stimmt, aber das ist. Ich glaube, das ist nicht sinnvoll. Es ist ähnlich, wie man Martin Schulz damals als. Präsident des Europäischen Parlaments wurde er sehr wertgeschätzt und dann hat die SPD gedacht, ey, das ist unser beliebtester Mann, den holen wir jetzt als Spitzenkandidaten, hat auch nicht funktioniert. Wäre irgendwie eine ähnliche Denke. Nur weil der in diesen Beliebtheitsrankings am höchsten ist, den als Spitzenkandidat aufzustellen, macht, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Und
Also,
Olaf Scholz ist jetzt nicht der unbeliebteste, also von der Regierung. Ich glaube, viele Leute finden ihn noch besser als ein Lindner und ein Habeck, ehrlich gesagt. Oder Baerbock.
ja.
Don't know. Ich würde ihn ins Rennen schicken. Schade, dass natürlich Kevin Kühnert jetzt zurückgetreten ist.
Ja, aber der wäre ja auch
Aber
in 20 Jahren Kanzlerkandidat.
Wer weiß, wahrscheinlich nicht, aber ein wichtiger Mann in der SPD, einer, der wirklich den linken Flügel vertreten hat, der früher bei den Jusos schon immer sehr meinungsstark war und laut war. Und es ist nicht gut für die Partei, dass der weg vom Fenster ist.
Ja. Und zweite Vorhersage. Lässt die FDP die Ampel
Platzen.
ja genau, lässt die FDP die Ampel platzen oder tritt Lindner zurück?
Beides passiert nicht.
Beides passiert nicht, ja.
Nee, ich muss leider für die Lame Takes gehen, aber ich bin mir recht sicher, dass das alles nicht passiert.
Ja, aber eigentlich eine Frechheit von Lindner, ne, dass er nicht zurücktritt. Also
Ja.
drei brachiale Wahlklatschen kassiert.
Naja, aber Wahlklatschen. Ja, die ganze Ampel hat Wahlklatschen kassiert, ne?
Stimmt. SPD müsste eigentlich dem Motiv müsste auch Scholz zurücktreten. Oder die
Brandenburg haben sie gewonnen, ne? SPD.
Saskia Esken, oder ist sie noch SPD-Chefin?
Ja, mit dem anderen Du zusammen.
Ja, Grünspitze ist ja zurückgetreten und das hat Christian Lindner dann noch so gelobt, aber im selben Atemzug, wenn das sozusagen der Maßstab wäre, hätte er auch zurücktreten müssen.
Das stimmt, die sind ja sogar rausgepurzelt überall, die Grünen auch teilweise.
Ich glaube, überall auch die Grünen, oder?
In allen drei sind sie
Ich
raus.
glaube, also Thüringen, Brandenburg auf jeden Fall. Was war noch?
Sachsen.
Sachsen? Bestimmt, oder? Ich weiß nicht.
Ja, vielleicht. So was wollen wir hier nicht haben bei uns da. Da kommen die Grünen hier rüber und wollen uns hier irgendwelche Tunnel bauen
Kröten.
für Kröten da. Hier gibt es keine Krötentunnel. Hier gibt es nur mich und meinen Garten und meine Grillwurst.
Für wie viel Euro würdest du dir lebenslang so einen Ossi-Dialekt aneignen?
Da komme ich eh nicht mehr raus. Das habe ich mir schon angeeignet. Und da würde ich mir für kein Geld der Welt würde ich mir den wieder abgewöhnen, sag ich dir ganz ehrlich. Jetzt bin ich auch gut drin. Vorhin beim Anfang war ich so ein bisschen lapidar, würde ich mal sagen. Aber jetzt ist er wirklich, jetzt hat er aber auch ein Tempo drin, da der Ossi-Dialekt. Ich würde noch ein Thema, würde ich noch im Ossi-Dialekt mit dir gerne besprechen zum Schluss.
Ja, gerne.
Und zwar geht es um den Wind. Wir waren eben schon in der Natur. Und zwar Finger anlecken, um zu gucken, wo der Wind steht. Absolute Lüge. Was ist das für ein Quatsch? Warum machen die Leute das? Warum guckt man nicht oder macht das überhaupt jemand? Das ist so eine Urban Miss in meinen Augen. Finger anlecken, um zu gucken, wo der Wind steht. Oder was sagst du?
Ja, weiß auch nicht, macht das das sensibler, wenn da so ein bisschen
Was machst du denn, wenn du gucken
Flüssigkeit.
möchtest, du möchtest gucken, wo der Wind herkommt? Was machst du denn dann?
Habe ich bisher noch nicht gebraucht, die Info, ehrlich gesagt.
Ja, weiß ich auch nicht. Aber ich denke mir so, auf jeden Fall Quatsch. Ich würde mir angucken, in welche Richtung wehen die Blätter oder sind irgendwo Farn zu sehen oder so. Aber dieser Finger-Anleck-Move, I don't know. I don't know, Leute, ob ihr das weitermachen solltet.
Das, könnt ihr uns ja mal schreiben per Nachricht, ob ihr das macht, wie checkt ihr den Wind? Und dann hören wir uns nächsten Sonntag wieder zur Folge 101 bei Fleisch und Glas aus.
Ciao.
Tschüss.
Jeden Sonntag erscheint ein Podcast und die Welt ist endlich okay. Sei bei Fleischer und bei Glashaus geht's um wirklich wichtige Themen.